Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und habe heute einen Gesprächspartner, der mir auch sehr am Herzen liegt, weil es geht nämlich um das Thema Wildpflanzen. Da bin ich ja selber auch als zertifizierte Wildpflanzenpädagogin schon im Thema drin und deswegen finde ich es total super, heute den Dr. Markus Strauß hier begrüßen zu dürfen. Hallo Markus.
Ja, hallo, grüße dich Kerstin und vielen Dank für die Einladung.
Ich mag dich jetzt kurz vorstellen, damit die Hörenden auch wissen, mit wem sie hier zu tun haben oder wem sie hier die weisen Worte verdanken, die wir hoffentlich zusammen hinkriegen werden. Der Markus Strauß ist Autor, Dozent und Berater für essbare Wildpflanzen, gelernt, studiert er sogar, Geograf, Geologe und Biologe. Also da kommen schon mal drei recht wichtige, für dieses Thema recht wichtige Wissenschaftszweige zusammen. Was ich besonders bemerkenswert finde, es gibt die Stiftung Essbare Wildpflanzenparks, ewilpa.net wäre da die Internetadresse dazu. Da kommen wir aber bestimmt im Laufe des Gesprächs nochmal drauf. Markus, da will ich jetzt gar nicht so weit ausholen, das handeln wir nachher ab. Total spannende Sache. Und man kann auch Ausbildungen bei Markus machen, nämlich zum Fachberater für Selbstversorgung mit Wildpflanzen und zum Coach für essbare Wildpflanzen. Also wer nach dem Gespräch total Bock hat, sich da richtig vielleicht sogar auf berufliche Füße zu stellen, kann da bei dir, Markus, auch fündig werden und sich wirklich fundiert nochmal weiterbilden. Aber jetzt würde ich gerne mal so richtig ins Thema reinspringen. Wir kennen das, wir sind wandern unterwegs, sehen irgendwie dies, das, jenes am Wegesrand, fragen uns so, boah, kann man das essen? Oder eigentlich schade, das wächst da so üppig, ich habe aber nur eine olle Stulle mit, die so ein bisschen fad und langweilig ist. Könnte ich doch eigentlich mit Pflanzen vom Wegesrand aufpeppen? Markus, wie beginne ich damit, Wildpflanzen in meinen Speiseplan zu integrieren?
Ja, also gerade im Frühling geht ja wieder die ganze Bandbreite, sprießt uns wieder entgegen. Also da kann man sehr viel machen. Und wenn ich mir jetzt so selber überlege, ich bin ja auch oft im Wald unterwegs oder nicht nur im Wald, auch über die Wiesen und an Hecken entlang und so weiter. Also jetzt im Frühling schmeckt, weil du die Stulle angesprochen hast, das Butterbrot, da könnte man zum Beispiel Girschblätter noch drauflegen. Also frisch gepflückt und einfach Brot aufklappen, Girsch rein, zuklappen, weil der Girsch ist ganz eng verwandt mit der Petersilie. Und das kennen wir alle, so schmeckt es ja auch so ähnlich. Ähnlich gesund, also steckt voller Vitamin C zum Beispiel. Natürlich im Frühling voller Chlorophyll, was auch belebend wirkt auf unseren Körper. Ganz viel Mineralien und Spurenelemente sind da drin. Und Girsch zählt ja zu den Doldenblütlern. Also die haben alle auch so Kumarine und ätherische Öle und so geschmacksintensive Stoffe drin, eben wie Petersilie schmeckt das. Sehr lukullisch.
Ja, und er wächst auch überall, ne? Also, wenn man jetzt gerade mit dem Gärtner spricht, der ist auf dem Girsch nie gut zu sprechen, weil das Biest nicht auszurotten ist im Garten. Ja. Der liebt natürlich auch nährstoffreiche Beete und da hängt er sich auch mit aller Macht rein. Ne? Typisch Wildpflanze, hier bin ich, ellbogenbreit und zack rein. Ja. Spricht aber auch für die Kraft, die diese Pflanze
Wollte
hat.
Wollte ich gerade sagen, diese Vitalität überträgt sich dann auch auf uns. Und wer ist nicht gerne lebendig, stark und vital und immunstark und so weiter? Diese Kraft, das ist aber jetzt allgemein, nicht nur Girsch, sondern die Kraft der Natur überträgt sich eben dann auch auf uns, wenn wir da mehr davon essen. Völlig klar. Mhm. Also und neben dem Girsch, es kommen ja auch die Brennnesseln jetzt wieder frisch raus. Ne? Also das ist ja auch eine Pflanze. Das ist die Pflanze, die am einfachsten zu erkennen ist, weil wenn es Aua macht, dann sind wir schon richtig. Ne?
Ja.
ganz einfach. Also die kann man auch, also ich meine, ich mache da eher einen Spinat draus oder ich dörre die Blätter für Tee oder ich mache grüne Smoothies damit und so Sachen. Aber wenn man jetzt direkt draußen was essen will, kann man auch. Man muss da so, gibt's mit zwei Fingern so zwischen die Blätter rein und schnell abzwacken, nur die Spitzen oben, weil weiter unten ist sehr viel, es gibt ja den Begriff auch Nesselstoff. Also da wird klar, das war früher mal eine Faserpflanze, ähnlich wie Lein und Hanf und so. Das sind unsere traditionellen Faserpflanzen bei uns in Mitteleuropa. Später ist ja erst über die Kolonialphase die Baumwolle und sowas gekommen und noch später mit der chemischen Industrie das ganze künstliche Gewebezeug. Also von daher, ich sag's deswegen, weil wir jetzt ja nicht reine Zahnseide essen wollen oder sowas. Für die Verdauung ist schon gut, viel Ballaststoffe zu haben, aber das haben wir auch in den Spitzen. Also bei Brennnessel immer die oberen 5 bis 10 Zentimeter. Und wenn man die jetzt draußen so diese alleroberste Spitze abzupft und dann verreibt, dann sind diese Brennhaare, die Brennzellen alle demoliert sozusagen und dann kann man das auch am Wanderweg schon roh essen. Schmeckt auch gut und hat, also Brennnessel ist eine ganz starke Pflanze von den Inhaltsstoffen her, ne? Also die hat unglaublich viele Mineralien und Spurenelemente drin, auch Vitamine natürlich. So, die Pflanzen sind, das muss ich auch dazu sagen, also man kann schlecht genaue Angaben machen, weil das ist leider, obwohl es ja die Urlebensmittel der Menschheit sind. Wir haben ja 2,5 Millionen Jahre. Also, weil die Landwirtschaft ist ja als menschheitsgeschichtlich gesehen auch noch ein junges Phänomen. Machen wir erst in Mitteleuropa seit 7000 Jahren. Und davon, ich finde das immer erhellend, wenn man sich das mal im großen Bild anguckt. Also wir haben immer wild gegessen, egal ob Fleisch oder Pflanze, das war alles wild, wilde Qualität. Dann kam mit der neolithischen Revolution sogenannte, also Einführung der Landwirtschaft, dann war alles in einer Ur-Bio-Qualität, nenne ich das immer. War zwar nicht zertifiziert.
Nee.
Bioland, ne? Aber es war automatisch Bio. Und weswegen wir heute das mit der Zertifizierung haben, ist ja dann erst durch die industrielle Revolution gekommen. Das ist reichlich ein Jahrhundert oder 120 Jahre oder so. Haben wir jetzt die mit Agrarchemie und alles, was wir kennen und Traktoren und so weiter, das ist ja noch nicht mal 100 Jahre alt. Und dann gab es ja noch eine Revolution, nämlich die digitale. Und damit ist das Essen noch künstlicher geworden. Also jetzt haben wir To-Go und Fast-Food und Convenience-Food und all sowas, vollgestopft mit Farb- und Konservierungsstoffen, bla bla bla. Merken wir ja auch, also ist jetzt nicht gerade gut für unsere Gesundheit. Ne? Und deswegen halte ich so viel davon oder plädiere ich dafür, diese Urlebensmittel wieder in die heutige Alltagskultur zu reintegrieren, weil wir haben es ja Millionen Jahre lang gegessen. Und das macht für mich dieses Thema so spannend. Und natürlich diese hundertfachen, also ich habe es nie gezählt, aber ganz viele Kursteilnehmer und so melden mir das ja dann auch zurück, du, ich fühle mich so besser und ich hatte so Gelenkschmerzen, hat sich aufgelöst, Blutdruck runter, Blutwerte besser, Gewicht verloren, weil eben der Darm wird ja durch die Ballaststoffe wieder geputzt. Das ist nur so
der ganze Stoffwechsel wird ja auch wieder in Ordnung gebracht. Vielleicht, wenn man auch noch Bitterstoffe erwischt, uns ja eh mangelt. Ne? Das ist ja immer so, also in diesen heutigen Gemüsen, die sind leider nicht mehr so bitter. Gut, früher war das ja auch wirklich eine Warnung. Ne? Bitter war ein bisschen, ey, sei mal vorsichtig, könnte wirklich ungesund sein. Ne? Und dieser Urinstinkt ist das erstaunlicherweise noch recht gut drin, auch in Menschen, die sich, sag ich mal, eher convenient-mäßig ernähren. Ne? Also das ist so, bitte, nö, mag ich nicht. Ne? Dabei tut uns das eigentlich gut. Also da muss man ein bisschen vielleicht auch gegen seinen Urinstinkt ankämpfen und sagen, doch gerade, weil es bitter ist, ist es gut.
Ja, genau. Es ist halt immer, wenn wir in die Extreme abdriften. Ne? Früher war das ein richtiges Warnsignal, ganz genau wie du es gesagt hast. Und heute haben wir gar keine mehr, weil das alles weggezüchtet wurde. Ne? Und deswegen müssen wir da wieder ein Stück Richtung Steinzeit uns vorwärts entwickeln, indem wir das nicht aufgeben. Und da bringst du mich jetzt auf eine Idee im Frühling, Löwenzahn. Kennt auch jeder, weil da haben wir diese Stoffe drin, ist ein Korbhüter, die gehen alle so ein bisschen in diese Richtung, so tendenziell. Aber ich kann gleich sagen, wenn jetzt jemand am Anfang, also es geht erstmal um die Blätter natürlich, also weil das ist ein toller Salatzusatz. Ich würde jetzt auch nicht gleich pur das essen, wenn man jetzt in die wilde Kost einsteigt, ist es einfach sinnvoll, mit jetzt nicht vor Anfangsbegeisterung sofort ein Kilo davon essen, das gibt ein Problem, weil unser Körper ist es ja nicht mehr gewohnt. Deswegen
das ist das Problem,
Schritt für Schritt reinfinden, auch ein bisschen wieder im Kontakt mit sich selbst sein, weil der Körper meldet sich schon, sagen, jetzt reicht's mir aber. Dann ist gut für heute, ne? Lieber, also regelmäßig, ich würde jetzt einfach mal sagen, ein dünnes Büschele von Löwenzahnblättern einfach kleinschneiden und mit in den Kopfsalat oder irgendwas anderes, Endivie oder was ihr da habt, mit rein mischen. Weil dann habt ihr schon mal eine kleine Portion Bitterstoffe und die regen nämlich die Entgiftungsfunktion des Körpers an. Also die Leber, die Galle, die Bauchspeicheldrüse bekommen da einen Impuls, stärker aktiv zu werden.
Und das ist ja gerade im Frühjahr, machen ja auch viele Menschen so eine Frühjahrskur. Ja. Also jetzt Mitte März passt das eigentlich ganz gut, wenn man sagt, Mensch, will entschlacken, wie es viele nennen, oder?
Ja.
Nennen wir es eine Reinigung, vollziehen, entgiften.
Detox heißt es.
Detox, heute. Genau, da Stichwort Detox. Ja. Und da sind gerade die Pflanzen jetzt im März bis April mit vielen Stoffen voll und eben auch mit Bitterstoffen voll. Ja. Und beim Löwenzahn hat man auch die Chance, vielleicht die kleineren Blättchen zu nehmen, die ein bisschen zarter sind. Und ich habe irgendwo auch ein sehr schönes Rezept, wo man einfach, wenn man das wirklich als Salat essen will, mit Orange, das Bittere auch wiederum abmildern kann. Ne? Also wenn man sagt, boah, würde ich mich gern ranwagen, aber mal nicht so direkt in die Vollen. Vielleicht wirklich mit einer Orange in den Salat mit rein.
Ja.
Nimmt die Stoffe auch wieder ein bisschen raus. Ja,
also man kann da wirklich ganz tolle, ich habe auch Streuobstwiesensalat genannt. Also das, weil im Herbst hat man oft Fallobst und auch die Walnüsse sind reif. Und wenn man Löwenzahn mit Walnuss und Apfelstückchen kombiniert, das ist auch ein super Salat. Also das ist wirklich, ich habe ja auch manchmal so Köche da von Sterne-Restaurants oder so, die sich da inspirieren lassen wollen. Die sind ja auch immer auf der Suche nach neuen Geschmackserlebnissen und so weiter. Und die fahren voll drauf ab, ja, weil da sind da einfach Aromen in der wilden Kost, die haben wir sonst gar nicht mehr. Und wenn man das eben so, wie jetzt gerade mit Orange oder mit Apfel oder Nüssen so einbindet, nenne ich es mal, dann entsteht da echt ein richtig tolles Geschmackserlebnis daraus. Also das ist keine Sache, wo man jetzt denkt, oh, ich habe hier nur drei Körner liegen, alles so gesund und so ist es nicht, ne? Aber vielleicht noch, weil wir es gerade von Detox hatten, weil der Löwenzahn, also ich nutze auch in erster Linie die Blätter, aber was ich sehr, sehr gerne habe und weil das jetzt gerade im März fängt es ja an, dass auch die Blütenköpfe hochkommen und dann ist schon eher April, blüht ja, ist ja alles gelb mit Löwenzahnblüten. Ja. Und diese Knospen, die sind oberlecker. Das sind ganz, also eines meiner Lieblingsgemüse, wenn man die, also wenn sie noch nicht auf sind, man kann auch die Blüten essen und dünsten, aber ich habe lieber diese Knospen und die kann man, also man kann die jetzt einfach, ich mache es mit Möhren zum Beispiel, weil es sieht auch schick aus, die Stäbchen geschnitten, orange und dann diese grünen Kügelchen da drin, ganz leckeres Gemüse, kann man jetzt in die indische Richtung machen mit einer Currysoße oder eher so europäisch mit Zwiebel, Knoblauch und ein bisschen Brühe dran oder sowas. Kann jeder machen, wie er will. Aber die haben eine tolle, fast fleischähnliche Konsistenz. Also man kann da dann ein bisschen drauf beißen auch. Und eben eine ganz angenehme Bitterkeit. Also so geht in Richtung Artischocke. Die Artischocke ist ja auch ein Korbblütler. Also diese ganze Familie hat so diese Geschmacksrichtung. Und was man da auch lecker machen kann, sind die so Bruschetti. Also indem man jetzt die Löwenzahnknospen über Nacht mit Salz verknetet, so in einer Tasse, man braucht gar nicht so viel, und dann über Nacht da ziehen lässt und gutes Wasser noch dazu, über Nacht so ziehen lässt und am nächsten Tag das überschüssige Salz auswäscht mit Wasser. Und dann diese wieder abgetropften Löwenzahnknospen mit kleingeschnittener Tomate, kleingeschnittener Zwiebel, Olivenöl zu so einem, dann eben auf ein getoastetes Baguettebrot drauf, dann hat man diese Bruschetta mit Löwenzahnknospen drin. Das ist auch super lecker. Und also ich will damit einfach nur andeuten, das geht auch in Richtung Feinkostküche.
Sogar. Genau. Nicht nur gesund, sondern auch noch Feinkost.
Na, das ist mein Ansatz. Es muss immer gut schmecken, gleichzeitig gesund sein und relativ schnell gehen. Weil wenn eines dieser drei Dinge wegfällt, macht es keinen Spaß oder irgendwann gibt man es auf. Ja,
das ist zu viel Mühe, ne? Weil man denkt, oh, bis ich das beieinander habe, das ist der Wahnsinn. Und der Löwenzahn, finde ich, hat auch noch den Vorteil, weil wir wenden uns ja hier in dieser Folge ein bisschen auch an Einsteiger und keine Experten. Löwenzahn erkennt man. Also Giersch, kann man erkennen, wenn man sich ein bisschen mit befasst? Brennnessel, die du erwähnt hast, easy, kennt man ja auch aus Kindheitstagen, wenn man sich gegenseitig verbrannt und geärgert und reingeschubst hat. Das gibt es, glaube ich, auch heute noch, nicht nur in unserer Generation, sondern ich denke, das ist heute auch noch schick, irgendwie die Mitschüler oder Kameraden da irgendwie zu ärgern. Und der Löwenzahn, den erkennt eigentlich auch jeder. Ne? Also da haben wir schon mal drei recht sichere Kandidaten, ne? Wo man sich auch einfach als Einsteiger ranwagen darf. Weil oft ist ja so, ich würde ja gerne, aber ich bin mir da so unsicher. Also Brennnessel, Löwenzahn, denke ich, das kann man hinkriegen. Das sollte kein Problem sein.
Ja, ja.
Und was ich fahre nämlich auch gerade im Frühjahr jetzt so auf diese Löwenzahnknospen ab, hat den Vorteil, er sammelt sich nicht ganz so stark im Garten aus. Also für unsere Akkurat-Gärtner ist das auch noch ein schöner Tipp, immer den Feind aufessen. Nicht nur ausgraben, sondern aufessen, hat man auch noch was davon. Ich nehme diese Knospen gern, brate die an und mache die dann mit Ei. Weil ich finde, das ist sowas Nussiges.
Mhm,
geht auch ratzfatz, kann man vielleicht sogar auf einer Trekkingtour, wenn man vielleicht ein Pfändchen oder ein Töpfchen und dabei hat und vielleicht gerade noch irgendwo war, wo man sich eben so ein Ei mitnehmen kann oder im Camp, ja, wenn man ein bisschen nobler im Camp unterwegs ist, einfach so ein paar Knospen pflücken, die in den Rührei, ins Ei reintun, auf dem Brot drauf. Geht ganz schnell, ist einfach und schmeckt super. Also ich finde, da kommen die dann auch so ein bisschen nussig rüber. Und du hast ja gesagt, du hast so eine Fleischkomponente. Ich finde, das ist auch so ein bisschen nussig.
Ja, das mit Fleisch war von der Konsistenz her gemeint.
Mhm. Okay.
Nicht vom Geschmack, aber von der Konsistenz. Man hat richtig was zu beißen. Anders wie beim Brennnesselspinat, der ist einfach wie Spinat.
Ne? Ja, das stimmt. Genau, jetzt haben wir ja schon drei Pflanzen gehört, die jetzt auch gerade im März total gut zu finden sind und auch gut zu erkennen sind. Ich hätte gern insgesamt 5. Hast du noch 2 weitere Kandidaten, die man jetzt um die Zeit easy findet, viel findet und auch einfach gut erkennt, wenn man sich jetzt noch nicht so gut damit auskennt?
Ja, also ich meine, im März hat Bärlauch die Hauptsaison. Den müssen wir ansprechen.
Ja, gut.
Inzwischen auch die Pflanze hat es ja echt geschafft, schon wirklich in die Allgemeinheit vorzudringen. Also das Wilde, das ist auch eine Beobachtung, ich mache es jetzt ja seit über 20 Jahren hauptberuflich, das war damals noch so ein absolutes Exotendasein oder ich bin auch ein bisschen verrückt erklärt worden, was damit willst du jetzt beruflich agieren oder so. Aber das hat sich ja total gewandelt, in nur 2 Jahrzehnten. Ne? Also und sowas wie Bärlauch ist nun wirklich, also das man kann ja schon gar nicht mehr ohne, weil Bärlauchbrötchen, Bärlauchwürstchen, Bärlauch hier, Bärlauch da.
Bärlauchpesto, Bärlauch, Nudeln, alles.
Ja, überall. Und zu Recht, weil es schmeckt ja richtig gut. Und im März ist absolute Hauptsaison, was diese Blätter angeht. Man kann nicht nur die Blätter essen, im Übrigen kommen ja nachher auch die Blütenknospen hoch. Die kann man auch wieder wunderbar, ähnlich den vorher besprochenen Löwenzahnknospen, eben ins Rührei. Oder man kann Kapern einlegen, kann man mit Löwenzahnknospen auch. Also, und dann kommen ja noch diese grünen Kügelchen. Also wenn die Samen noch nicht reif sind, die grünen Kügelchen kann man wie grünen Pfeffer verwenden in der Küche oder als Salatgewürz, weil wenn man da drauf beißt, solange die noch saftig sind, ne, dann die sind ganz schön scharf. Da steckt, also in dem Fall sind es die Lauchöle. Ja, kennen wir alle von, wenn wir eine Zwiebel schneiden, müssen wir ein bisschen rumheulen. Das ist eigentlich nichts anderes. Beim Bärlauch steckt der gleiche Wirkstoff drin. Und das ist gerade im Frühling auch so ein Vitalisationskraut, ne, weil.
Und reinigend.
Und reinigend, genau.
Also auch da nicht zu viel essen, sonst putzt das mehr durch, als man vielleicht erwartet.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch eher was Würziges, von daher, man isst jetzt ja nicht tonnenweise Pesto oder pur.
Normalerweise nicht.
Genau, von daher regelt sich das darüber schon, aber es stimmt schon, genau, diese Pflanzen sind schon stark, also die haben einfach mehr Kraft als alles, was wir kaufen können. Und wenn ich jetzt kaufen sage, ne, also ich meine, wir haben ja gerade im Lebensmittelbereich eine sehr starke Inflation. Und da, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, das sind Geschenke der Natur. Also das sind außerhalb von diesem heute herrschenden Wirtschaftssystem. Das ist auch nochmal ein Faktor, der... Also wir sollten deswegen auch der Natur gegenüber achtsam uns bewegen und achtsam sammeln, dem Bärlauch nicht gleich alles runtertreten, auch den Bärlauch nicht mit einer Sichel ernten, weil so passiert's, dass Sachen drin sind, die giftig sind. Ne? Also das ist ja jedes Jahr in der Zeitung, oh, hier, Herzleiden wegen Maiglöckchen und so. Das passiert.
Ahornstab habe ich hier im schönen Buch. Da wächst der Ahornstab und die jüngeren Blätter, die sehen wirklich ähnlich auch aus von der Farbe her. Und der wächst da wirklich mitten in dem Bärlauchvorkommen.
Der Ahornstab, also
hatte ich jetzt erst gesehen, genau.
Also Ahornstab ist wirklich genau, das ist die Hauptverwechslungsgefahr. Mhm. Aber das Gute ist, der ist jetzt nicht tödlich. Der schmeckt nur ein Blatt Ahornstab im Pesto und das Pesto ist versaut vom Geschmack her. Das hat dann so, der hat so eine Oxalsäure, eine verschärfte Form der Oxalsäure drin und das macht dann so eine, also wie wenn man beim Zahnarzt eine Betäubung bekommen hat. Also das betäubt regelrecht die
so
Lippe.
Pellt sich ein bisschen.
Ja, genau. Das ist sehr unangenehm. Aber zum Glück.
Fair, warnt, ne?
Ja.
Also es ist echt fair von der Natur zu sagen, hier, pass auf, schmeiß das lieber weg, nicht weiter essen.
Genau. Aber es kann uns überhaupt nichts passieren, wenn wir eben auch, was ja auch von der Achtsamkeit und von der Ökologie her angeraten ist, achtsam sammeln. Also erstmal nicht wie wild in diesen Bärlauchbeständen rumlaufen und alles niedertrampeln. Und dann eben die Blätter vom Bärlauch, wenn man die einzeln pflückt, die stehen ja auch einzeln. Im Unterschied zum Ahornstab, auch im Unterschied zum Maiglöckchen. Das kommt ja immer so mit so einer Blattscheide unten praktisch gebündelt raus. Ne?
Also aus so einem Trichter kann man sich das vielleicht sowas als Laie vorstellen. Ne?
So ist es, genau. Mhm. Ja, so eine Blattscheide ist wie ein Trichter und daraus heraus entwickelt sich das Maiglöckchen. Und weil das ist so, und die Herbstzeitlose hat auch so, wie so eine Tulpe kommt die so ähnlich, auch als Büschel. Aber Bärlauchblätter sind immer einzeln. Mhm. Und wenn ich die eben dann einzeln pflücke, dann kann mir auch nichts passieren. Und man kann da auch eine Yoga-Übung draus machen, indem man eben eine Vorwärtsbeuge macht. Und
nette Idee, ja.
Und so sich von links nach rechts oder von rechts nach links, so vor sich dann immer die einzelnen Blätter sammelt. Auch von einer Pflanze nicht alle 4, 5 abpflücken, sondern ein Blatt pro Pflanze. Mhm. Dass die weiter, das sind ja die Sonnenkollektoren von der Pflanze, dass die sich weiterentwickeln kann. Und die zieht ja, die hat ja nur kurze Zeit, weil wenn die Buchen und die Linden und die Ahorne alle grün werden, dann ist ja unten kein Licht mehr. Das nützt die ganze Krautschicht unten, wo der Bärlauch ja ist, aus. Das sind 4, 5 Wochen. Und dann müssen die mit ihrer Jahresaktivität fertig sein. Und deswegen ist es fies, wenn wir alle Blätter wegnehmen, also dann immer eins pro Pflanze. Und wenn wir da mit unserem Halbkreis um uns herum, dann haben wir auch eine so Rumpfbeugen praktisch, dann kann man wieder einen Schritt nach vorne machen und das Ding wieder. Dann tappe ich nicht alles runter, habe noch eine gute Gymnastik und hab Bärlauch. Dann wird da ein richtig Rundum-Paket draus.
Das klingt gut. Das werde ich bei meiner nächsten Sammelaktion, werde ich das mal, diesen Yoga-Gedanken mitnehmen. Das ist eine sehr schöne Idee. Von mir auch noch ein Tippchen, wenn ich das so anmerken darf, was ich sehr gerne mache, ist nämlich die Bärlauchblüten in Öl ausziehen. Ich finde, das gibt so ein ganz feines Bärlauchöl, ist mir sogar lieber als die Blätter auszuziehen. Und also gibt es so eine total feine Note und die abgeseiten Blüten kann man dann ja immer noch anbraten, im Salat weiterverwenden. Also es ist dann nicht so, dass man da einen Abfall produziert, sondern also das ist so einer meiner Tipps jetzt auch für die Jahreszeit, weil das finde ich total fein, weil das eben so eine feine Knobi-Logik
ist. Absolut, ja, genau. Also. Das ist super Salatöl dann und das ist dann im April ist es soweit und mit diesen grünen Kügelchen ist im Mai soweit. Also wir haben, da können wir die Bärlauchsaison ein bisschen verlängern.
Und man kann so eine Blüte, wir hatten ja schon die Butterstulle, wenn man wandert, sich einfach pflücken und schön irgendwie zwischen die Scheiben Brot legen, hat man gleich so eine Art Knobi dabei, den man frisch aus dem Wald hat. Also auch ein ganz einfacher Zugang eigentlich dazu.
Ja,
ne?
Ganz
so
genau.
En passant sozusagen beim Vorbeischlendern kann man sich da eine schöne Würze für die Pause holen.
Absolut.
Jetzt haben wir 4 beieinander. Hast du noch eine Nummer 5 für den März für uns?
Und jetzt haben wir uns immer gebückt, dass wir zur Fußbare runterkommen. Jetzt bleiben wir mal stehen oder strecken uns nach oben. Ich bin Fan von der Linde, weil die Linden, das sind, also erstens mal sind es ja wunderschöne Bäume. Wir haben die ja nicht umsonst auch bei den Kirchen, auf den Friedhöfen, am Kriegerdenkmal, bei den Feldkreuzen, auf den Dorfplätzen.
Gerichtslinden,
Plätze, gab's früher Gerichtslinden, auch. Tanzlinden. Mhm. Also die spielen kulturell eine ganz tragende Rolle. Das ist einfach einer der wichtigsten Bäume in unseren mhm. Siedlungen, der Begrünung oder bei vielen Bauernhöfen steht eine Linde als Hausbaum und so weiter. Ne? Also und es ist ja aber auch, es gibt zwei Arten, Sommerlinde, Winterlinde. Das sind auch ganz normale Waldbäume. Es sind nicht nur Zierbäume. Wenn die so einzeln stehen, dann haben die natürlich eine wunderbar, weil sie keine Nachbarn haben, wo sie sich dann durchschlängeln müssen im Wald nach oben zum Licht. Wenn die so einzeln stehen, haben die ja so eine wunderbare, schöne, mächtige, herzförmige Krone.
Mhm. Und also eigentlich so wie das Blatt, ne? Das finde ich faszinierend, dass sich die Form vom ganzen Baum eigentlich schon in dem Blatt, das ja auch so herzförmig ist, widerspiegelt, ne? Das ist so eine Analogie irgendwie, eine sehr, sehr schöne.
Ja, ganz genau. Also die ist durch und durch, wird ja auch als so spirituellen Betrachtungsweise her als Herzbaum gesehen, deswegen ja auch die Liebenden treffen sich unter der Linde oder die Gerechtigkeit, also wo ja auch die Herzqualität bei der Rechtsprechung drinstecken sollte. Sollte ja auch keine kalte, willkürliche Rechtsprechung sein, sondern auch eine, wo das Gefühl, wo man sich wirklich drum um Gerechtigkeit ringt, ja. Deswegen ja auch unter Linden. Also das ist zieht sich komplett durch und es geht sogar unterirdisch, weil die Linde ist ein Herzwurzler. Die hat nicht nur, die Fichte ist ja sowas Flaches, ne, mit den Wurzeln, deswegen ja auch eher sturmgefährdet und so weiter. Aber die Linde hat auch untenrum, ist die herzförmig und ist dann eben auch für Wälder, hat ein wertvolles Holz, aber sie ist eben auch stabilisierend für den Waldbestand, weil sie eben herzförmig, also auch tiefer wurzelt. Also es ist ein wunderbarer Baum, aber der Aspekt des mit dem Essen, also als Heilpflanze ist sehr bekannt, ne, dass man die Blüten.
Lindenblütentee hat. Zum Beispiel auch.
Bei Fieber und so, ne, bei immunstärkend,
Schleimfördernd,
Schweißsekretion fördernd, genau. Das ist ja traditionelles Wissen und auch von dieser Kommission E, also auch schulmedizinisch nachgewiesen. Da gibt es ja zwei Sachen, Holunderblüten und Lindenblüten, die da das gleiche Wirkspektrum haben, beruht auf Flavonoiden und solchen Stoffen. Ja, aber, also was heißt aber? Zusätzlich, das ist wunderbarer Salat, diese jungen Blätter. Oder jetzt im März werden ja die Knospen erstmal dick, im April noch dicker und gegen Ende April platzen die ja auf. Also je nachdem, ob ihr jetzt eher unten wandert in der Rheinebene oder oben auf der Hornisgrinde oder Feldberg, also unten und oben ist klar, oben ist ein bisschen kühler, also später. Aber irgendwann April, Mai platzen ja die Knospen auf, überall. Und dann kommen da ganz zarte Blätter raus. Und die schmecken praktisch wie Kopfsalat. Also man muss gar nicht unbedingt sich im Garten so abmühen, um eben einen frühen Kopfsalat zu haben. Also ich hab da, und die sind überhaupt nicht bitter. Die kann man tatsächlich im Salat als Hauptzutat haben und dann zerzupfe ich da noch eine Löwenzahnblüte rein oder ein paar Gänseblümchen oder ein Wiesenschaumkraut oder irgend sowas, dass da was Buntes drin ist. Oder Primeln hat man oft im Garten, die kann man auch essen. Und dann habe ich einen bunten Salat. Ich mache da eine Zwiebel dran oder man kann da auch Paprika ein bisschen klein schneiden. Also ihr wisst schon, einfach mischen. Aber Lindenblätter sind dann so im April und Mai Hauptbestandteil des Salates. Und das ist echt ein tolles Erlebnis, wenn wir von einem Baum was essen können. Weil ein Baum ist eben viel, kann viel älter werden wie wir. Linden können ja auch 1000 Jahre alt werden. So ein Baum hat so was Stoisches, in sich Ruhendes von der Wesenheit her, ne? Wenn man sich überlegt, so eine uralte Linde, was die schon, wie viel Stürme die mitgemacht hat, die war vielleicht schon zu Goethes Zeiten da, vielleicht schon im 30-jährigen Krieg, die letzten zwei Weltkriege sowieso. Also was die für eine Zeitdauer überbrücken und was die da schon alles sozusagen erlebt haben, vom Wetter her auf jeden Fall, ne? Ob sie das in der Geschichte so mitkriegen. Aber das ist für uns einfach ein beeindruckendes Erlebnis, mit so einem Wesen enger in Kontakt treten zu können. Also es geht ja viel, geht schon mal darum, die Schönheit zu bewundern. Also wir haben ja über die Baumkrone schon gesprochen.
Genau.
Und dann eben, wenn, und der Kontakt wird dann noch intensiver, wenn wir das dann auch mal essen.
Ne? Sich einverleiben hat ja auch was davon, ne? Ja. Dass man das wirklich in den eigenen Leib ein Stück weit integriert. Das hat auch schon fast so eine philosophisch-spirituelle Komponente.
Ja, absolut. Also das ganze Thema hat auch diese Komponente ganz stark. Das wird vielleicht jemand, der sich noch nicht so mit befasst hat, wird denken, oh, jetzt dreht er aber ab. Aber es ist, es haben ja ganz viele gesagt, dass sie so im Lauf der Jahre dann immer stärker merken, wie gut ihnen das tut, eben auch auf einer seelischen oder psychologischen Ebene. Ich meine, was wir alle merken, ist, wenn wir in einen Wald reingehen, dass man nach einer Minute oder nach 5 Minuten einfach auf einmal merkt, boah, Mensch, ist das schön, diese gute Luft und diese Ruhe. Und man ist in einem total anderen Film. Also man guckt eben nicht auf den Bildschirm oder so, sondern und man hat nicht die Geräusche der Stadt oder des Verkehrs und so weiter, sondern man kommt mal wieder bei der Natur an. Also wir sagen ja auch, in der Sprache liegt schon so viel Wahrheit. Da kann ich zur Ruhe kommen, ja. Das heißt, ich muss hingehen in den Wald, dann komme ich zur Ruhe hin. Mhm. Ja? Und das tut uns natürlich sehr gut. Das ist, unsere Welt wird ja immer technischer. Also nichts dagegen, weil sonst könnten wir jetzt auch hier das Interview gar nicht aufzeichnen und so weiter.
Genau. Es hat auch Vorteile. Auch der Bildschirm hat manchmal Vorteile, muss man ganz klar sagen.
Absolut. Das hat alles seine Berechtigung. Aber die Sache ist immer, wenn wir zu polar leben, also irgendwie zu dogmatisch werden oder nur noch drinnen sind und nicht mehr draußen oder nur noch am Bildschirm gucken statt was Grünes, entspannt ja auch Nervensystem und Augen und so weiter. Also es geht um den Ausgleich, ne? um die Ganzheit, die Fülle des Lebens. Ja. Und das hat logischerweise auch mit unserem Seelenleben zu tun, ne? Mhm. Von daher ist diese Dimension auch mit dabei, als extra Geschenk sozusagen.
Ja, das ist schon nochmal eine andere Verbindung mit der Natur. Also, und ich glaube, gerade wenn man wandert, ahnt man das, selbst wenn man sonst eher mit dem Kopf technisch unterwegs ist oder eher im Analytischen behaftet ist. Trotzdem gehen viele Ingenieure oder Technikberufsleute gehen ja trotzdem wandern. Und das ist ja nicht nur dieser sportliche Aspekt, oh, ich muss was für meinen Körper tun. Die zieht ja vielleicht auch was anderes. Und ja, vielleicht trauen die sich ja auch mal eins von unseren 5 Tippkräuterchen zu kosten. Weil ich glaube, das sind alle 5 jetzt, ja, welche, die man sehr, sehr gut auch als Laie, als Einsteiger erkennen kann und wo man einfach auch mal probieren kann. Also das finde ich schon mal eine sehr schöne runde Sammlung jetzt gerade um die Jahreszeit. Ich mag dich jetzt allgemein noch was fragen. Wo sammelt man denn und wo eher nicht und wie viel? Magst du da ein bisschen was sagen? Und auch zum Rechtlichen. Ist ja oft so, darf ich da überhaupt?
Ja, also klar, jetzt man steigt nicht über den Zaun in Nachbars Garten, um dort zu sammeln. Das ist rechtlich nicht erlaubt. Aber
das wäre vielleicht auch keine Wildpflanze, eher.
Ja, im Garten kann man schon viel machen, also sofern man jetzt da nicht mit Gift und so weiter rumspritzt. Mhm. Also plädiere ich ja auch sehr dafür, dass wir unsere Gärten nochmal überdenken und kontrolliert verwildern lassen. Ich spreche da immer von der kontrollierten Verwilderung.
Aber, das merke ich mir das nächste Mal, wenn sich jemand über meinen naturnahen Garten irgendwie mokiert.
Ja, also genau, also da liegt auch eine Riesenchance drin. Können wir vielleicht nachher nochmal thematisieren, aber ja, wo sammeln in der Natur? Also generell, also ich würde empfehlen, in den Wald zu gehen, weil das ist schon, unsere Agrarflur ist natürlich heute schon sehr heimgesucht, muss man sagen, von so Dingen wie Glyphosat und so weiter und so fort. Das ist in meinen Augen eine ziemliche Katastrophe, was wir da machen, weil wir ruinieren unsere Böden, weil das ist ja nicht nur das obenrum mit Fungiziden und Herbiziden und so weiter abgetötet wird, sondern das setzt sich ja ins Bodenleben fort. Und wenn das getötet ist, dann kann ja auch keine Regeneration des Bodens mehr stattfinden, also neue Humusbildung und so weiter.
Ich wollte gerade sagen, jeder wundert sich, dass die Humusschicht abnimmt. Warum wohl?
Ja, genau. Ja. Also da müssen wir auch nochmal neu hingucken, weil das ist eher Raubbau, was wir da betreiben. Und man kann jetzt, ich will kein Bauernbashing machen, weil die sind eingebunden in ein System, die können ja auch gar nicht raus. Ich meine, wenn ich eine Finanzierung laufen habe für 1 Million teuren Mähdrescher und so weiter, die werden ja auch regelrecht gezwungen, Dinge zu machen, wo sie selber, ich habe manchmal ja auch Landwirte oder Frauen von viele Bäuerinnen auch in den Kursen, also viele tauchen immer wieder welche auf. Die sagen, manche halten es auch schon gar nicht mehr aus, ne, weil sie wollen da raus. Gut, also was aber jetzt im Umkehrschluss schon gute Sammelgründe sind, sind auch die Flächen. Da muss man halt vorher mit dem Biolandwirt sprechen, dass man bei ihm praktisch jäten, ob man bei ihm jäten darf. Ne? Also man muss wirklich vorher sprechen, habe ich ja auch mal einen Fehler gemacht. Bin einfach da auf so ein Zucchini, so ein Gemüsefeld und habe da mit dem Stoffbeutel und habe da gesammelt. Also ich habe nicht die Zucchinis abgesammelt, sondern zwischendrin Gänsedisteln und Melde und was da halt so wächst.
Vogelmiere oder sowas.
Vogelmiere, genau, was auch super lecker schmeckt. Also bei den Einjährigen, bei diesen Begleitkräuter nennt man sie ja heute, früher war es einfach Unkraut. Da gibt's auch total leckere und wertvolle Sachen. Und da kam tatsächlich der Bauer und was machen Sie da? Und so, und der hat das kaum fassen können, dass ich jetzt nur sein Unkraut da drin habe.
Ich helfe Ihnen eigentlich, gucken Sie hier.
Genau, also mit dem mal sprechen, weil man hilft ihm ja regelrecht. Ne?
Ja.
Aber so jetzt mal so, am einfachsten ist es, in den Wald zu gehen und da natürlich ein bisschen beobachten, wo bewege ich mich, weil wenn ich jetzt gerade da im Wald bin, wo alle von dem benachbarten Wohngebiet ihre Fifis ausführen, auch nicht so toll. Mhm. Also schon, also eine Nebenstrecke oder einmal abbiegen. Die Hunde sind heute auch so eher so wie die Hundebesitzer, also auch sehr sofalastig, die sind auch nicht mehr so unterwegs. Die Hunde haben übrigens die gleichen Zivilisationskrankheiten wie die Menschen, auch Gelenkprobleme und so weiter, weil das Dosenfutter ist auch nicht so prickelnd für die und die gleichen Lebensumstände. Aber nur am Rande. Also im Wald, aber einmal abbiegen und so Waldwegränder sind sehr ergiebig, weil da kommt ja ein bisschen mehr Licht rein, einfach weil der Waldweg da ist. Und dann an dem Rand haben wir nämlich die Pflanzen, die wir gerade besprochen haben, also Brennnessel und Giersch, tonnenweise. Auch Taubnesseln oder Knoblauchsrauke wäre auch noch so eine Frühlingspflanze. Da muss man jetzt halt aber wirklich ein bisschen gucken, dass man die erkennen kann.
Ja.
Aber ich will nur damit nur andeuten, da wächst. Manchmal stehe ich da und denke, Wahnsinn. Das ist, manchmal sind da so 30 Meter lang so ein Reinbestand von einer Pflanze, weil die machen oft Massenvermehrungen. Also Brennnessel hat man manchmal.
Brennnessel sowieso durch Beete. Den borstigen Wuchs, ne?
Genau. Aber auch Knoblauchsrauke ist an manchen Plätzen auf einmal hat man da tausende Pflanzen. Oder Taubnesseln machen sowas auch. Also da wird einem der potenzielle Reichtum in unserer Natur wird einem nochmal ganz neu bewusst, also wie dankbar wir sein können, gerade bei uns hier in Mitteleuropa, dass wir diese vier Jahreszeiten haben, dass wir von Natur aus sehr fruchtbare Böden haben und eben diesen Wandel in der Natur, das ist auch nochmal so ein Effekt. Wenn wir sammeln gehen, sind wir immer up to date, wir sind immer total verbunden mit der Zyklik des Jahres und das ist so eine schöne Erfahrung, dass wir nehmen die Jahreszeiten viel intensiver wahr, wenn wir unser Auge schulen, dass wir nah an den Pflanzen sind und die dann auch immer wieder beobachten können. Also das ist einfach, im Grunde genommen ist es ein komplett neues Lebensgefühl, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich auf diese Art und Weise zu ernähren.
Und wir hatten es ja vorhin beim Bärlauch schon, also beim Bärlauch einzelne Blätter pflücken. Ne? Ich will nochmal auf das wie viel zu sprechen kommen. Eben so pflücken, dass die Pflanze einfach eine Chance hat zu überleben, gerade die Mehrjährigen. Ne? Und vielleicht, dass man auch den anderen, die wir hoffentlich dazu anregen können mit dieser Folge, sich da einfach mal ranzuwagen, auf dem nächsten Spaziergang ein bisschen was zu ernten, dass vielleicht der hinter mir geht, auch nochmal eine Brennnesselspitze pflücken kann, die lecker aussieht.
Genau, genau. Und rechtlich wollte ich noch sagen, fällt mir gerade ein, es gibt aus uralten Zeiten die sogenannte Handstrauß-Regel. Und die besagt eben, aber im Gesetzestext steht drin, zur Zierde des Heims. Also das dürfte, also im Prinzip geht es darum, es darf jeder einen Blumenstrauß pflücken. Das darf man einfach. Ne? Und das kann man jetzt ja übertragen. Also was jetzt natürlich nicht erlaubt ist, da muss man, also man kann es schon machen, aber da muss man eine Genehmigung einholen. Wenn man jetzt einen Marktstand hat und da dann Wildkräuter verkaufen wollte, dann muss man eine Sammelgenehmigung bei der unteren Naturschutzbehörde beantragen. Und man muss natürlich mit dem Grundstückseigentümer vorher Kontakt aufnehmen. Das ist schon klar, ne? Also da ist auch richtig, dass es da ein paar Regeln gibt, ne? Aber als Privatmensch darf jeder sammeln gehen. Das ist wie mit den Pilzen auch. Aber bei Pilzen ist ja auch so, ich soll jetzt nicht gleich hier einen Anhänger voll abräumen, wenn ich weiß, da gibt's viele Pfifferlinge oder Steinpilze oder sowas, sondern eben verantwortungsvoll, achtsam und in haushaltsüblichen Mengen. Und dann ist es rechtlich einwandfrei.
Außer in Nationalparks, muss man ganz klar sagen. Ne? Also in wirklich ausgewiesenen Schutzgebieten muss man vielleicht trotzdem nochmal dazu sagen, weil gerade wenn man im Schwarzwald durch den Nationalpark rennt und da wachsen gerade so schön die Blaubeeren, eigentlich darf man die dann wirklich nicht pflücken.
Ja, das stimmt, genau.
Das muss einem ganz klar sein. Ne? Ja. Abgesehen davon, dass man da größere Bestände dann sowieso nicht, aber auch eigentlich noch nicht mal eine Beere, wenn man es ganz streng nimmt.
Ja.
Nur um den Paragraphen mal zu erfüllen. Jetzt haben wir schon ewig über Wildpflanzen und so gesprochen und auch schon gute Tipps beieinander. Ich mag jetzt trotzdem nochmal, nachdem ich das so groß angekündigt habe, über dieses eWilpa, die essbaren Wildpflanzenparks, mit dir reden. Magst du ganz kurz sagen, was sich dahinter verbirgt und ja, einfach so 2, 3 Worte verlieren, dann muss ich das nicht zusammenfassen und womöglich falsche Details verbreiten.
Also ich bin auf die Idee gekommen, sind ja auch viele Leute aus Großstädten oder größeren Städten, die in den Ausbildungskursen sind. Und die haben mir oft gesagt, Mensch, für mich ist es wirklich nicht so einfach mit dem Sammeln. Ich meine, ich lebe hier im Allgäu, da ist es einfacher. Aber, oder ich bin im ländlichen Bodensee-Hinterland aufgewachsen. Also wenn man so eher in der Natur lebt, ist es natürlich einfach. Oder auch wenn man einen eigenen Garten hat, ist es einfach, weil man da dafür sorgen kann, dass da viele Wildpflanzen sich ansiedeln oder man siedelt sie aktiv an. Aber
neuerdings sogar auf dem Balkon. Ne? Es sind immer mehr Leute, die tatsächlich ein paar Töpfchen mit Girschlöwenzahn sonst was hinstellen. Finde ich total nett, ne? Besser als nichts.
Ja, ganz genau. Ja, absolut. Ne? Also weil da profitieren alle davon. Da haben die Insekten was davon, die Singvögel und so weiter und wir auch, weil wir dann auch selbst auf dem Balkon, ganz genau richtig, ich empfehle auch immer den Leuten, wenn sie eine Pflanze haben, wo sie sich ein bisschen schwer tun mit dem Erkennen, dann kauft euch beim Staudengärtner ein Exemplar, pflanzt es in einen Topf und stellt es euch auf den Balkon. Oder es geht darum, dass ihr dann täglich Kontakt habt und die Pflanze mitverfolgen könnt. Und dann ist es dann so drin in unserem System, ohne, das muss man gar nicht botanisch beschreiben können, aber man hat dann einfach das Gefühl, innerlich ist der Zehner gefallen und man hat dann die Sicherheit. Ne? Also wir brauchen schon Sicherheit, dass wir das Richtige pflücken. Ne? Es geht auch, indem man sich so jeweils ein Exemplar pflückt und ihn als Monostrauß, also in eine leere Flasche oder so, vielleicht im Bad neben Spiegel oder neben Computer, also da, wo man halt häufig ist, sich ein Exemplar, ein Stängel von der Pflanze hinstellt, weil dann geht das Auge da immer wieder hin und man sieht, die Blattstellung, das ist wechselständig. Da ist eine Blattscheide unten, wo es rauskommt. Das hat immer 3 Teile und so weiter und so fort.
Ja.
Dann schult sich unser Auge ganz einfach im Alltag. So, aber jetzt zurück.
Zu den eWilpas, ja.
Die Leute aus den städtischen Umgebungen, die haben da oft gesagt, für mich ist es schwierig. Und wenn ich dann mal endlich im Grünen bin, dann kommt erstmal die Hundeauslaufzone, wo der Wald total verjoggt ist und mit den Hunden und so weiter. Ist ja alles auch logisch. Und da kam ich auf die Idee, Mensch, wir brauchen, weil das ja so, in meinem Alltag ist es ja schon, ist es total die Basis mit diesen, also Grundversorgung mit den essbaren Wildpflanzen. Mhm. Und dann dachte ich, Mensch, das hat ja eigentlich auch mit Landwirtschaft zu tun. Und wir brauchen mal ein neues Modell, wie man auch Landwirtschaft betreiben kann. Ich bin da kein Dogmatiker. Ich habe ja auch Hafer für ein Porridge hier oder esse ja auch Teigwaren, die auch aus Hartweizen sind oder koche Hirse.
Ja, oder Kartoffeln, findet man auch nicht so frei, freilaufend sozusagen.
Genau, das wäre eine Wildpflanze in den Anden, aber da sind wir nicht.
Ja.
Und also, Also ich will sagen, ich kaufe ja auch ich kaufe halt auf dem Wochenmarkt oder im Bioladen, dass es einfach eine gute Herkunft hat, auch mich gut nährt und dass es in der Landschaft keinen Schaden macht, wo es wächst. Aber einen großen Teil können wir ja auch wirklich uns beschenken lassen von der Natur. Aber wir brauchen dann eben Flächen, wo wir sicher sind, dass eben keine Agrarchemie ausgebracht wurde und wo wir auch auf einem relativ kleinen Raum oder mit einem Rundweg an verschiedene Standorte hinkommen. Mal trocken, mal feucht, mal schattig, mal sonnig und so weiter. Mal Wiese, mal Gebüsch, mal Wald. So dass wir dann ein großes Sortiment vorfinden, wo wir sammeln können. Das ist eigentlich die Grundidee vom essbaren Wildpflanzenpark. Und inzwischen gibt es 10 Parks. Also einen können wir jetzt nächstes Jahr, also in 25 wieder eröffnen. Im Oberpfälzer Wald, nahe der tschechischen Grenze, in einem Kurort, Bad Neualbenreuth heißt der Ort. Da entsteht also ein insgesamt 10 Kilometer langer Wanderweg mit ganz vielen Stationen und wo eben jeweils, manchmal ist auch nur, da ist so ein Birkenhain zum Beispiel, da geht's dann nur um die Birke, aber es gibt natürlich auch oft Stationen, wo eine Hecke neu gepflanzt wurde mit Wildfrüchten drin. Oder eine Streuobstwiese wurde, da waren ein paar Obstbäume, haben aber erweitert zu einer viele Reihen. Und unten drunter sind ja auch tolle Kräuter, automatisch immer. Da wächst dann Gundelrebe und alles Mögliche in der Wiese, automatisch oder Schafgarbe oder sowas. Also dann sind da Bächlein, so eine Bachaue und so weiter. Also das ist, man kriegt das überall irgendwie hin, weil überall wächst ja bei uns auch was. Wir leben ja nicht in der Wüste.
Und ich muss noch mal kurz eingrätschen. Man hat zum Beispiel ein Gelände, wo man sagt, da würde man das gerne machen, oder die Stadt sagt's, oder eine Initiative, ein Bürgerverein sagt, hier haben wir schon dies, das, jenes, da ist auch so ein kleiner Weiher dabei. Wir weisen das jetzt aus und basteln da noch weiter, also setzen eine Hecke hier, nehmen das Birkenwäldchen, lassen das aber stehen. Also man gestaltet das Vorhandene ein Stück weit und weist es als ein Ewilpa, eben essbarer Wildpflanzenpark aus. Ja. So ist die Idee. Und ihr als Stiftung unterstützt dieses Vorhaben dabei.
Genau. Also wir machen da, wir gucken uns das Gelände an. Das hat ja dann auch rechtliche Sachen. Also wem gehört das Gelände? Das sind schon oft dann, also ich lasse mir da immer erstmal einen Katasterplan geben, wo alles, was der Stadt oder der Gemeinde gehört, mit irgendeiner Farbe eingefärbt ist. Dann hat man schon mal einen Anhaltspunkt. Die Wege, wir machen es minimalinvasiv. Wir also nicht wie sonst in Parks, da frisst ja das meiste Geld der irgendwelche
Wege bauen,
sowas, was mit Pflanzen gar nichts zu tun hat. Ich nutze dann halt die vorhandenen Feld- oder Waldwege. Manchmal muss man dann einfach, aber da machen wir einen Mähweg rein, dass man mal eine Verbindung hat. Oder wir haben auch mal mit Hackschnitzel was, da muss halt, man muss dann mit dem Bauhof reden, dass der halt dann alle 2 Jahre neue Hackschnitzel da diese 200-300 Meter reinmacht, dass man da eine Verbindung hat, damit man das gut hinkriegt mit einem Rundkurs oder sowas. Und dann sind's schon, also das ist natürlich auch ein Herzensanliegen von mir, dass man dann unsere Kulturlandschaft hat ja sehr gelitten in den letzten 50 Jahren mit Flurbereinigung und alles aufräumen, sind ja total viele Bäume oder Hecken und Sachen einfach verschwunden. Und das ist immer großflächiger und einödiger geworden. Und das ist auch ein Ziel, dass wir das wieder anreichern. Das ist ja für das Erscheinungsbild der Landschaft gut, aber natürlich auch für die Vögel, Insekten etc. Und deswegen, ich bin natürlich immer glücklich, wenn manchmal steht da, oder ich gucke auch mal in historische Karten rein. Wir haben da in einem anderen Ewilpa auch diese historische alte Landstraße. Heute ist die Bundesstraße wo ganz anders. Aber die haben wir wieder mit einer Allee bepflanzt. Oder bei einem Feldkreuz links und rechts ganz traditionell 2 Sommerlinden, wo man dann eben Salat ernten kann. Und manchmal muss also oder neue Hecken anlegen. Man muss halt dann gucken, was auch grundstücksrechtlich geht. Weil das muss gerade eine Hecke, so eine Schlehe oder was, das breitet sich ja mit der Zeit auch ein bisschen in die Breite aus. Ich kann dem Bauer ja auch nicht direkt sowas dahin pflanzen. Da muss man halt gucken. Das ist dann schon ein bisschen Arbeit vor Ort. Wir machen dann ein Konzept Und der Evilpa lebt davon, dass es dann also eine revitalisierte Kulturlandschaft ist. So kann man vielleicht sagen.
Ja.
Wir drehen auch immer eine Runde durch den Wald irgendwo. Und wenn man Glück hat.
Also so verschiedene Landschaftsformen werden da einfach eingebunden. Und wenn nicht vorhanden, vielleicht auch mal einen Wasserlauf noch freilegen oder neu anlegen. Sowas, dass die Komponente auch dabei ist. Also so, das ist eigentlich so ein Rundumquerschnitt, ne, durch verschiedene Landschaftsformen mit verschiedenen Pflanzen, die aber regional da vorkommen könnten.
Ja, wir sprechen auch mit dem Forst. Also wir haben jetzt in drei Evilpas auch einen essbaren Wald anlegen können, weil das ist natürlich jetzt auch durch das Fichtensterben, durch diese trockenen Sommer plus Borkenkäfer und so weiter, sind die Wälder ja auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Und da also für uns war das jetzt sogar ein Vorteil, weil wir auf solchen Borkenkäferflächen jetzt eben da waren wir vorher nur Fichte und da haben wir jetzt eben essbare Wälder neu anpflanzen dürfen oder halt das Konzept machen, der Forst hat es dann gepflanzt, also Esskastanien zum Beispiel sind da drin, die Linden, die wir schon angesprochen haben, am Rand die Sorbusarten, ne, Mehlbeere, Vogelbeere, die ist nämlich nicht giftig, die kann man auch essen. Man muss nur wissen, wie man damit umgeht und so weiter. Ne? Also da kann man ganz speierlingen und man kann ganz tolle Sachen machen. Und das ist eine große Freude, weil wenn man sich dann überlegt, klar, sowas muss natürlich ein, zwei Jahrzehnte wachsen, bis es was aussieht. Aber was da dann für ein Potenzial ist, wenn wir auch Wald nochmal neu denken, dann haben wir nicht nur Holz, sondern wir haben da auf der bis der Hieb reif ist, der Wald, haben wir zum Beispiel auch ganz viel Honigertrag. Wir haben unten drin diese ganzen Wildgemüse stehen. Wir haben Pilze da drin. Also wir haben so viel Zusatznutzen. Ne, das ist unglaublich. Und wir haben sieht ja auch ästhetisch viel schöner aus. Für die Natur ist es viel besser mit dem Artenreichtum. Es ist klimaresistenter gegen Stürme, Hitze, Trockenheit und so weiter. Nur Vorteile. Und wir haben in so einem Wald, weil diese Baumarten sind ja alles Edellaubhölzer, dann auch richtig wertvolles Holz, ne? Weil so ein Nussholz oder so eine Linde oder diese Obstgehölze, die haben ja einen viel höheren Wert wie so ein Fichtenholz. Ne? Also da liegt ein Potenzial.
Und man muss sagen, also wenn man wirklich einsteigen will ins Pflanzensammeln, kann man in so ein Evilpa eben reingehen, vielleicht sich überlegen, ich denke, es werden ja auch ein paar Informationen, je nachdem, wer es angelegt hat, dazu sein, vielleicht auch zu den Pflanzen und warum und überhaupt, wie es verwendet. Und die sind frei zugänglich. Ja? Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich würde so saumäßig gern mit dem Sammeln anfangen, traue mich nicht. Also ich verlinke gerne die Seite. Ich sag's auch nochmal, evilpa.net. Da findet man die Parks. Da kann man vielleicht auch einfach, wenn man in der Gegend mal ist oder da einen Urlaub plant oder wie auch immer, kann man da auch mal durch so ein Evilpa durchschnuppern, darf da auch pflanzen, das ist Pflanzen pflücken, das ist auch so gewollt, also nicht die ganze Pflanze, aber Teile natürlich. Ja. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Einstieg, ne? Wenn ich sage, oh, ich möchte trotzdem jetzt hier nicht einfach vor der Haustür loslegen, weil man besonders fies ist mit Ackergiften und wer weiß, wer hier wo was hingekippt hat, mal so ein Evilpa rein, weil die sind garantiert ohne Pestizide. Gut, Windeintrag steckt man nie drin. Das kann natürlich immer von sonst woher ein bisschen was reinwehen. Aber es wäre auch mal eine Möglichkeit, in dieses ganze Wildpflanzen sammeln, verkosten, essen einzusteigen, würde ich sagen.
Ja, genau.
Jetzt würde ich auch langsam schon wieder zum Ende kommen, weil wir haben jetzt schon fast eine Stunde miteinander geredet. Ich könnte ja auch stundenlang mit dir weiterquatschen, weil, wie gesagt, ich brenne für das Thema sowieso auch, finde das auch hochspannend. Ich hoffe, wir haben mit unserer Freude auch ein paar Leute damit angesteckt. Ich mag jetzt noch mal ganz persönlich zum Schluss fragen, welche Pflanze bist du? Mit wem fühlst du dich am ehesten verbunden oder welche Pflanze charakterisiert dein Wesen deiner Meinung nach?
Ja, ich könnte mehrere nennen, aber...
Ja, das ist immer schwierig, ich weiß.
Ja. Also auf jeden Fall muss ich jetzt einen Baum nennen, also das...
Aha, okay.
Das könnte, die Linde habe ich ja vorher schon geschwärmt, auch die Weißtanne ist mir sehr nahe, aber ich sage jetzt mal die Esskastanie, weil mit der verbindet mich ziemlich viel, weil das ist, ich bin ja da 100 Meter von der Schweizer Grenze groß geworden, also ganz im letzten Zipfele von Deutschland, im südlichen Und da gibt's ja, also die Esskastanie ist halt ein Baum, der ist vielen Deutschen noch gar nicht so bewusst, dass das eigentlich auch Teil unserer Natur ist, weil von Natur aus kommt sie eben nur im Südwesten Deutschlands als normaler Waldbaum vor, also im Badischen und in der Pfalz.
Interessanterweise habe ich hier im Nordschwarzwald eine Stelle bei mir im Wald, wo Esskastanien wachsen und die verbreiten sich da auch. Gut, vielleicht hat mal irgendjemand eine hingesetzt, aber das ist eigentlich so das erste wirklich dunkle Schwarzwaldtal und ich bin da gelaufen und habe gedacht, boah, da wächst eine Esskastanie.
Ja.
Die hätte ich da überhaupt nicht erwartet. Also ich war total begeistert. Die sind aber auch sehr klein, also scheint schon eher so eine Wildsorte zu sein. Ich habe mal da versucht, was draus zu machen. Das war sehr mühsam. Ich gedacht so, aber okay, Entschuldigung, ich war jetzt gerade nur so begeistert.
Es ist ja der Beweis, dass die bei uns gut wachsen. Und ich habe mich dann über die vielen Jahre, ich habe da ein bisschen eingetaucht in die Kulturgeschichte und so. Das ist sehr, sehr spannend. Und habe dann auch in Norddeutschland mich mal auf die Suche gemacht. Und wir haben jetzt ein Evilpa in Blankenburg, also im Harz. Und da gibt's ein Schloss. Ein welfisches Schloss von früher und da sind über 200 Jahre alte Esskastanien, eine ganze Allee. Also das ist einfach der lebende Beweis, wächst bei uns super und dort sind es auch schon ausgelesene Sorten, also es sind größere Nüsse dran. Das ist jetzt nicht, wenn die klein sind, oh, bei uns ist kalt, das wächst nicht. Das liegt einfach an der Pflanze, hat ja eine genetische Variabilität und wenn man jetzt in einem Evilpa Esskastanien pflanzt oder wer das auch in seinem Garten pflanzen will, unbedingt die sogenannten Maronen, also das sind einfach eine Auslese, wo die größeren Nüsse sich dann bilden. Ne? Also das wächst nicht nur im Tessin oder in Südtirol, das wächst, ist bei uns auch ein normaler Baum, also im Badischen und in der Pfalz sind ja
Pfalz,
ganze Wälder.
Pfalz bekannt dafür, ja.
Und so, ne? Also das wächst bei uns sehr, sehr gut und ist halt, es schmeckt auch so gut. Ne? Also das ist halt, es ist so lecker im Herbst, diese gerösteten Nüsse, die Maronen zu essen und ich esse die auch gerne als Gemüse mit Rosenkohl oder mit Wirsing zusammen, so ein Eintopfgericht. Das ist einfach für mich Bestandteil vom Herbstessen oder Winteressen. Das ist, man kann es gut lagern. Es ist sehr nahrhaft, hat Hildegard von Bingen schon empfohlen, so als basische Gesundheitskost, die aber auch richtig gut schmeckt, auch satt macht. Ich finde, ja, das, weil viele denken bei diesem Thema essbare Wildpflanzen ja nur an Blätter, also Kräuter und so. Aber das hat eben viel mehr Dimensionen. Wir haben das Wurzelgemüse, haben wir noch gar nicht angesprochen. Wir haben die essbaren Blüten mit den ganzen Aromen drin. Ich kann in die Getränkeherstellung gehen. Also selber gemachte Limonaden und so weiter und so fort. Also das ist die Tees und das hat so viele Facetten, man kann die ganze Ernährung verwildern, ja, also und damit wird sie gesünder, Aromen reicher und naturnäher. Also es ist einfach eine Lebenslust, die da dahinter steckt.
Und warum ist es jetzt die Esskastanie oder Marone? Das mag ich jetzt dann doch noch wissen. Es wäre zwar ein sehr schönes Schlusswort gewesen, aber ich bin neugierig und was verbindet dich jetzt persönlich so damit?
Ja, es sind so alte Esskastanien. Also ich finde die von der Ästhetik her wunderschön. Die Blätter sind schon so schön.
Die Blätter sind sehr hübsch, ja.
Ja, die haben diesen wirklich gezähnten, das stimmt jetzt auch botanisch, gezähnter Blattrand, weil da so Zähne rausstehen. Die blühen so schön dann im Juni.
Aber die Blüte, ich finde, die stinkt, ehrlich gesagt.
Ja.
Also ich finde den Geruch eher unangenehm von den
Er ist massiv, ja. Also ich hab's gern, weil ich mich vielleicht schon freue auf die Nüsse oder so.
Ja, gut.
Und ich habe ja in Heidelberg studiert. In Heidelberg ist ja auch der Wald voll mit Esskastanien und das fand ich immer so schön, wenn es da so schimmert. Also so gelblich, cremefarben. Und die alten Esskastanienbäume, die sind so wunderbar knorrig, also so eichenähnlich. Aber die haben nochmal, die haben auch unten so einen gedrechselten, also die Borke, die hat so eine Drehung drin. Die sind wunderschön. Und also die sind auch, wenn man jetzt in einer Gegend ist, wo das schon seit Jahrhunderten auch genutzt wird, in der Zentralschweiz gibt es das am Vierwaldstätter See. Es gibt's aber im Tessin und in Südtirol sowieso diese Selven, also wo man wie eine Streuobstwiese, aber eben mit Esskastanien, und die richtig eben parkähnlich angebaut hat seit Jahrhunderten, wo die also eher einzeln stehen, unten drunter weidet auch das Vieh. Was es bei uns ja auch gibt mit Eichen und Buchen, diese Hutewälder, also von Hüten, mhm. Viehhüten, ne, so eine Waldnutzungsform, so eine Kombination Wald und Vieh. Die Bäume haben so eine schöne Ausstrahlung. Oder auch die in Blankenburg zum Beispiel, da im Harz. Da kann man auch so uralte, riesige Esskastanien sehen. Die haben eine, es ist majestätisch. Es ist ein wirklich majestätisch schöner Baum. Das zieht mich halt irgendwie in Bann. Ja.
Okay, also wir wissen, was König Dr. Markus Strauß als Lieblingspflanze beziehungsweise Lieblingsbaum hat. Ja, regt vielleicht auch an, wirklich mal ein bisschen auf die Gestalt von Bäumen zu gucken, auch wenn man das nächste Mal draußen ist und sich einfach wieder rauswagt. Jetzt erwacht ja die Natur so richtig, also würde ich mal sagen, nix wie raus und eins von den 5 Kräutlein, Pflänzlein ernten, probieren, pflücken, verkosten, die wir jetzt so schön schon vorgestellt haben. Lieber Markus, vielen, vielen Dank für diese ausführliche Podcast-Folge. Also es hat mir große Freude gemacht. Ich habe auch wieder einiges mitgenommen, bin selber jetzt auch wieder total scharf drauf, rauszugehen und die nächste Pflanze zu entdecken. Herzlichen Dank.
Der Dank ist ganz meinerseits. Danke für die Einladung zu diesem schönen Podcast.
Und wenn ihr, liebende Hörende, den Podcast mögt, wenn er euch gefällt und ihr wollt keine Episode mehr verpassen, dann könnt ihr uns gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr Outdoor nach wie vor gedruckt am Kiosk oder ihr holt es euch per Abo in euren Briefkasten. Und ganz klar, auch auf Facebook und Instagram bleibt ihr informiert, was es in der Outdoor-Welt Schönes und Neues gibt. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.